diese Freude, die ich empfinde, ja, dieses, wie schön, ja, das, da bin ich auch irgendwie verbunden mit dem Menschen. Und diese Verbindung, das heilt mich auch ein bisschen. Weil diese Schwere, die ich empfinde, die wird auch leichter dadurch. Ja. Das heißt, ich habe das starke Gefühl, wenn wir Heilung in die Welt tragen, eine unglaublich tolle Frage, wunderschöne Frage, die du gestellt hast, das ist immer zusammen. Ob das im Kontakt mit dem anderen Menschen ist, ob das im Kontakt mit der Natur ist, mit Sträucher, Bäumen, Wiesen, Bergen, Feldern, Wäldern, ist egal. Das muss zusammen passieren. Das ist eine ständige Wechselwirkung. Und wenn wir uns angucken, was von ganz Anfang an passiert ist, Kommunikation. Ja? Ob das Zellen sind, die kommunizieren, ob das wir sind oder ob wir mit der Umgebung kommunizieren. Ja? Es ist immer ein Hin und Her. Und das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, das vergessen viele.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich mit Charles Watkins. Charles Watkins ist klinischer Psychologe und systemischer Therapeut und er hat es sich zur Mission gemacht, Menschen Zugang zu Angeboten der mentalen Gesundheit zu schaffen, die sonst keinen Zugang dazu hätten. Daher hat Charles die Firma Mental Health Support Solutions gegründet, kurz MHSS. In seiner Funktion dort leistet er zum Beispiel via Zoom Sitzungen aus der Ferne für mentalen Support. Aber Charles fliegt auch im Ernstfall mit einem Heli direkt zu seinen KlientInnen auf hoher See. Beispielsweise dann, wenn ein Crewmitglied Suizid begeht oder wenn es einen Mord gibt. Das sind drastische Fälle und in diesen benötigen die übrigen Crewmitglieder in der Regel professionelle Hilfe. Charles kann das leisten und er hat spannende und packende Geschichten dabei. Neben Charles, wie ich finde, super spannender Arbeit, sprechen wir aber auch über eine viel größere Frage, die dennoch ganz im Sinne von Charles' Tätigkeit steht. Wie kann ich Heilung in die Welt tragen? Denn dafür muss niemand erst in einen Helikopter steigen und auf hoher See mentale erste Hilfe leisten. Das können wir im Kleinen nämlich immer auch sofort tun. Im Hier und Jetzt, für uns selbst und für Menschen in unserem Umfeld oder in unserer Umwelt. Ich danke Charles von Herzen für diese Folge, denn ich finde sie selbst so maximal gelungen und spannend und ich wünsche jetzt vor allem auch dir ganz viel Spaß beim Hören. Die wichtigsten Erkenntnisse erhältst du wie immer im Humans Are Happy Newsletter. Anmelden dazu kannst du dich über den Link in den Shownotes oder via humansarehappy.org. Jetzt sage ich aber erst einmal herzlich willkommen, Charles.
Hallo Leo.
Hi, ich freue mich total, dass wir heute zusammenkommen. Wir kennen uns aus dem Fitnessstudio.
Das ist richtig.
Wann war das? 2016? Oder so?
2015, 2016, ja. Das
2015,
passt.
2016, ja. Ne? Die große Zeit des Fitnessbooms.
Ja.
Mittlerweile haben sich die Zeiten ein bisschen geändert und Mindfulness und Achtsamkeit und Mental Health stehen ein bisschen mehr im Fokus. Darum soll es auch heute gehen.
Das ist auch schön.
Das ist auch total schön, ja. Ich muss sagen, ich habe da heute Morgen nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, wir hatten halt damals in der Zeit bei Fitness First ein bisschen was miteinander zu tun und dann über Jahre nicht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann nochmal auf dich gekommen bin. War das LinkedIn oder weißt du es noch?
Ich glaube, es war LinkedIn. Ich hatte dir damals, glaube ich, über ein paar Pflanzen erzählt, die ganz gut sind.
Papayas.
Genau, Papayas. Das und es waren auch irgendwo ein oder zwei andere Pflanzen, die so im Sommer wachsen, die ganz gut sind für einen. Und dann, glaube ich, sind wir da nochmal irgendwie drauf gekommen.
Ganz schön. Ja, genau. Und dann, ich glaube, irgendwie war es LinkedIn und dann war es so, ja klar, Charles. Und witzig, weil dann warst du für mich auf einmal in einem Kontext aufgetaucht, der in dem Moment da voll für mich neu war, beziehungsweise auch in der Kombination mit dir. Denn du bist ja, in einem sehr spezifischen Thema im Bereich mentale Gesundheit unterwegs. Und ich glaube, das kann ich selber gar nicht so gut zusammenfassen wie du. Deswegen würde ich da gerne auch einmal an dich überleiten. Du bist der Gründer von MHSS. Was ist das? Was heißt das? Was steht dahinter? Erzähl doch gerne mal.
Richtig. Gerne. Also es heißt Mental Health Support Solutions. Und ja, ich habe mich damals entschieden, mich so ein bisschen auf die Seefahrer zu spezialisieren. Meine Passion ist es, zu versuchen, die Psychologie und die Therapie Menschen zu geben, also Menschen Access, also Zugang dazu zu geben, die das vielleicht gar nicht haben können, die gar keine Möglichkeit haben, diesen Zugang zu haben. Vielleicht, weil es zu teuer ist, vielleicht, weil es nicht gesehen wird, nicht gehört wird, vielleicht, weil es keine Prio ist. Und da habe ich eine Gruppe entdeckt, die komplett unterversorgt war. Traurigerweise, obwohl es eine so unglaublich alte Profession ist, dass man ja meinen könnte, hätten schon viele sich darauf spezialisiert, aber leider nicht. Und wir waren einer der ersten, die da wirklich professionell und auch global dann herangegangen sind, um zu versuchen, die Seefahrer auf der Welt ja zu erreichen, damit erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen. Und dann auch in Krisen auch zu helfen und zu unterstützen. Genau, wir bieten also ganz viele Remote-Sitzungen an. Die sind ja oft auf hoher See unterwegs. Und zum Glück ist das Internet mittlerweile so gut, dass wir wirklich gute Sitzungen machen können. Von weit weg, über das Internet mit einer stabilen Verbindung. Und bieten dann wirklich psychologische Stabilisierung an. So, ne? Schnelle Hilfe, wenn es denen nicht gut geht. Das kann Panikattacken sein. Das kann natürlich auch sein, dass die da wirklich eine kleine depressive Episode zu Hause haben. Jemanden zu Hause verlieren, ja, jemand stirbt zu Hause und die müssen mit dieser Trauer umgehen, können nicht sofort nach Hause. Ja, und dann natürlich auch ernstere Sachen, wo wir zum Teil auch hinfliegen. Ja, wenn Leute ja Suizid begehen oder wenn es einen Mord gibt oder wenn Piraterie oder wenn jemand Psychose erleidet oder ein tödlicher Unfall, dann ist es durchaus möglich, dass wir da hinfliegen und dort vor Ort dann ein paar Tage sind und stabilisieren. Ja. Und wir arbeiten auch ganz viel präventiv, indem wir ganz viel Bewusstsein schaffen durch Trainings, durch Konferenzen, durch ja Talks mit Seefahrern und generell einfach ganz viel versuchen, das Thema zu normalisieren, weil ja mit so vielen verschiedenen Kulturen verschiedene Verständnisse und verschiedenes mit Mental Health in Verbindung gebracht wird. Und da versuchen wir ganz viel zu tun, ja, um einfach aufzuklären und das Stigma so ein bisschen, ja, das negative Stigma zu bearbeiten und einfach psychoedukativ aufzuklären.
Ja, ich finde das total spannend, weil wenn man natürlich drüber nachdenkt, klar, die Schifffahrt ist eine der ältesten Branchen und die Bedingungen sind einfach zum Teil ja total extrem. Ich meine, wenn du da auf einem sehr engen Raum mit ganz wenig Privatsphäre und ganz wenig Freizeit über mehrere Wochen oder Monate mit Menschen, die du vielleicht gar nicht kennst und deren Sprache du auch nicht unbedingt sprichst, so zusammen bist, klar, das kann ja einfach auf die Psyche gehen, ne? Und
absolut.
Ich, ja, find's total naheliegend, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, klar, muss man da ein Angebot schaffen, aber ich find's einfach total irre, dass du ich glaube, die Story, aber erzähl's gerne nochmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, war, deine Kollegin hatte dazu irgendwie ein Buch geschrieben oder geforscht und dann hast du gesagt, es gibt so wenig Angebot, okay, lass mal was machen.
Genau, ich war in dieser Gemeinschaftspraxis.
Du bist klinischer Psychotherapeut, muss man
dazu
sagen.
Ich bin klinischer, genau, ich bin Psychologe und systemischer Therapeut, genau.
Okay.
Und dort, ich habe da bin in der kleinen Praxis da mit zwei anderen Allgemeinmedizinern, die ganzheitlich arbeiten. Und die Kollegin, die Susanne, die hat damals ein Buch geschrieben und hatte mir erzählt, dass es für die Seefahrer gar nichts gibt. Sie wusste auch, dass ich da sehr hinterher bin, ja, zu versuchen, Angebote von der Therapie irgendwie an Ecken oder an Leute zu bringen, wo es eigentlich gar nicht möglich ist oder wo eigentlich das gar nicht selbstverständlich ist, dass sie das bekommen oder die das, wo es ein Luxus ist oder wo die einfach sagen, ja, sowas gibt es für solche Leute nicht oder warum soll es sowas für solche Leute geben? Das triggert mich dann. Dann sage ich, natürlich sollte es sowas geben. Genauso wie die ganz normale medizinische Versorgung sollten die auch so eine Versorgung bekommen. Das ist einfach, ne? Das sollte jedem zustehen. Das ist nicht okay, dass es denen nicht zusteht. Und dann fange ich an zu forschen, habe gemerkt, da gibt's ja gar nichts. Und da habe ich gesagt, das muss sich ändern, das geht. Das ist ja ein Riesenmarkt und das kann ja wohl nicht sein. Und irgendeiner muss ja irgendwie anfangen. Und dann meinte ich, so zwar ein langer Weg, aber gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Ja, und, ich habe mal
oder sorry. Ja, gerne.
Schieß los. Ich habe eine Frage. Deine Kunden sind ja quasi, wenn man es jetzt technisch sieht, die Reedereien und nicht die KlientInnen selbst, die du dann genau. betreust.
Und was ganz wichtig ist, die Seefahrer dann nicht für zahlen oder nicht belastet werden finanziell. Und wir haben gesagt, wir machen das Modell so, dass wir die Reedereien, einen Vertrag mit den Reedereien machen, die dann uns zahlen und dann können die Seefahrer so oft sie wollen anrufen und so oft sie möchten den Service benutzen und das ist einfach mit einer Pauschale abgedeckt. Ja? Mhm. Da gibt es da auch keinerlei finanziellen oder das wollte ich vermeiden, dass die Seefahrer wirklich sich denken, kann ich es mir leisten, Nights anzurufen? Das wollte ich komplett umgehen und das hat auch ganz gut geklappt und viele der Reedereien, mit denen wir arbeiten, die verstehen die Wichtigkeit mittlerweile. Zum Glück, am Anfang war das anders, da haben wir noch ein bisschen gekämpft, aber jetzt wird es ein bisschen einfacher, weil ich glaube, Mental Health auch so ein bisschen im Trend ist und das hilft natürlich ungemein. Ne?
Total, da wollte ich gerade mal reinfragen. Also erstmal absolut logisch, weil wenn ich jetzt, ich meine, das ist ja auch leider selbst in Deutschland, wo du eigentlich ein sehr gutes, vergleichsweise länderübergreifend Einkommensniveau hast, ne, wenn du beispielsweise aus einem, ne, also du hast ja auch viel Crewmitglieder aus einem asiatischen Bereich etc., genau. die vielleicht ne, so in Deutsch, aus deutscher Perspektive total wenig verdienen würden. Ich meine, dass du dann nicht sagst, ja, da rufe ich mal den Charles an zu einem, was weiß ich, klassischen Stundensatz, der Psychotherapie halt kostet. Genau. So, das geht ja gar nicht. Aber dann die Frage, wenn die Rede, also ich weiß gar nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber so ein bisschen diese Frage finde ich immer voll spannend im Thema mentale Gesundheit im Arbeitskontext.
Ja.
Geht es dir, also hast du eine Sachorientierung oder eine Personenorientierung? Denn es ist ja, also es ist auch statistisch erwiesen, da gibt es interessante Statistiken, beispielsweise von der WHO oder auch von Deloitte, dass der Return on Invest bei mentaler Gesundheit zwischen 4 bis 5 Dollar liegt, präventiv sogar bei, ich glaube, zwischen 5,2 und 5,7 sind die letzten Zahlen, die ich kenne, also unfassbar hoch. Es lohnt sich also auch, wenn ich nur eine Sachorientierung habe, also quasi mir einfach nur denke, ey, das macht meine Firma profitabler. Aber jetzt sagst du gerade, die Reedereien erkennen auch einfach an, das ist total notwendig. Kein Plan, ob du dazu was sagen kannst, aber das fände ich total spannend, mal so deine Einschätzung zu hören. Ist es so eine Art Personenorientierung, weil wirklich die Haltung dahinter steht, ey, ich will, dass meinen Leuten gut geht, oder ist es auch so ein, das muss hier laufen, wenn das Schiff nicht fährt, dann ist es verdammt teuer?
Ja, das ist eine gute Frage. Am Anfang war es durchaus personenbezogen. Die haben gemerkt, da gibt es eine akute Krise, ja, besonders in der Corona-Zeit. Da müssen wir was machen. Wir müssen denen diese Unterstützung anbieten und wir kriegen auch sehr viel Druck, politischen Druck und Druck von Öffentlichkeit. Mittlerweile merken die aber auch, und das ist ganz schön, dass es tatsächlich diesen Return on Investment gibt. Da wir auch mit Versicherern zusammenarbeiten, merken die, okay, ach, guck mal, diese paar Interventionen, die haben dazu geführt, dass wir das Schiff nicht irgendwo anders hinschicken mussten oder wir nicht eine Emergency Medical Disembarkation machen mussten. Ne? Das heißt, die Crew konnte stabilisiert werden, weiterarbeiten und das hat sich gelohnt, denn das ist sehr, sehr teuer, ne, wenn ein Schiff.
Warte mal ganz kurz, Emergency Medical, das dritte Wort habe ich gar nicht verstanden. Ich verstehe sowas wie Notfall.
Ja,
ich
erkläre das kurz. Genau, also da geht es darum, wenn jemand das Gefühl hat, also A, der muss sofort von Bord und B, da gibt es auch einen mentalen oder medizinischen Grund für, wird dann das Schiff in solchen Notfällen, wird das Schiff dann länger in Port bleiben oder muss dann einen näheren Hafen ansteuern, damit dieser Mensch von Bord kann und behandelt werden kann. Mhm. Und das kann man natürlich bei so einer Panikattacke gar nicht so richtig unterscheiden, ne? Ob das jetzt wirklich so eine Art Vorläufer einer Herz-Kreislauf-Erkrankung ist oder ob das jetzt wirklich eine psychisch bedingte Panikattacke ist und die Angst dazu führt, dass man vielleicht da Schmerzen in der Brust führt. Wie soll man das ja auch als Laie differenzieren? Deswegen sind wir so froh, dass wir arbeiten auch natürlich mit den Medizinern an diesen Fällen zusammen. Die sind auch in der Leitung drin. Das hatten die übrigens schon viel länger, die Schiffe. Das heißt, Telemedicine, da können die mit Medizinern telefonieren und die die gucken sich das an, die haben auch Möglichkeiten, das so ein bisschen von der Ferne zu diagnostizieren. Und genau, wir können dann auch, ja, auch wenn wir Leute ins Krankenhaus schicken, ja, um einfach sicher zu gehen, können wir sie dann, wenn sie wieder an Bord sind und alles andere negativ ist, weiter behandeln. Und sie können tatsächlich dann an Bord bleiben, wenn sie sich dann besser fühlen, was oft der Fall ist, weiter arbeiten. Ne? Und bei denen ist es unglaublich wichtig, die nur damit, ich weiß, viele wissen das vielleicht gar nicht, aber die unterstützen mit ihren Gehältern nicht nur ihre Familien, oft ganze kleine Dörfer, ne, mit ihren Gehältern. Und deswegen sind die da so bedacht, auch an Bord zu bleiben. Ne?
Absolut.
Obwohl die Bedingungen natürlich, ja, schwierig sind.
Ja, klar, wenn da nochmal von der anderen Seite ein Druck, also ein psychischer Druck oder ein finanzieller Druck ist, ne, oder eben die Kombination, ey, ich versorge damit nicht nur meine Family, sondern eben meine ganze Dorfgemeinschaft im Fall, ja, dann geht man vielleicht auch mal eher über Grenzen. Ich glaube, das kennen wir ja alle auch aus unserem Alltag bei schon viel kleineren Sachen. Ich sage, also jetzt so im Arbeitskontext, ja, da hängt dieses Projekt dran, so, und ich meine, die Welt dreht sich weiter, egal ob ich eine E-Mail versende, ne, aber so, ich glaube, das kennen viele Menschen, wie schnell man mal über die eigenen Grenzen geht und dann in einer so wirklich realeren, ne, viel größeren, ich sag mal, wenn da ein Rattenschwanz dranhängt und die Bedingungen viel extremer sind und es bedeutet einen Umweg und Kosten für alle und so, wenn das Schiff jetzt die Route ändert oder so, das ist ja echt schon total, total irre. Ich finde deine Arbeit echt wahnsinnig spannend. Was ist denn so der letzte Ort, wo du mal auf dem Schiff warst und wann war das? Passiert das häufig?
Ja, der letzte Ort, das ist eine gute Frage. Das war in Italien. Und zwar in Genua. Und zwar wurde einer der Frachter wurde angegriffen von der Küste aus, bei the Red Sea. Ne? Wegen diesen Konflikten dort wurde auf das Schiff geschossen. Die wurden fast erwischt. Also es war haarscharf. Und die haben natürlich da Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Aber was willst du da auch großartig machen, wenn du bist da echt hilflos ausgeliefert? Wenn es dann einschlägt, was ja keinerlei Verteidigungsmechanismus,
also gar nicht. Ne? Ja.
Und da war die Crew ganz schön, ja, also muss man schon sagen, die war traumatisiert von dem Vorfall, die hatten sehr viel Angst und da muss man jeden Einzelnen, also da interviewen wir jeden Einzelnen, in diesem Fall ich, und sorgen dafür, dass wir A, aufklären, ne, B, auch zulassen, dass was noch da ist, einfach raus kann, dass darüber gesprochen wird. Und dass wir dann nochmal gesondert aufklären, was passieren kann und dass wir einfach da sind, dass die wissen, A, ich kann jemanden erreichen, falls jetzt nochmal was passiert. Weil ganz oft gibt es verzögerte Reaktionen, das ist auch ganz normal bei einer posttraumatischen Belastung. Und dieser Stress, der kommt dann vielleicht erst später hoch. Ne? Oder manche fragen sich, bin ich schwach, weil ich jetzt irgendwie Albträume habe oder nicht schlafen kann? Das hilft dann schon zu normalisieren, ne? Zu sagen, das und das, diese ganzen Symptome, das ist alles ganz normal. Ne? Eine normale Reaktion auf ein arttypisches Ereignis. Und das hilft auch schon sehr. Ne? Was man nicht machen sollte, ist so eine Art Debrief. Das hat man früher gemacht, wo man wirklich nochmal den Leuten sofort zurück in die Geschichte holt und alles detailliert erzählen lässt, das ist halt wirklich nicht so gut. Ne? Da muss man von weggehen, sondern man muss da wirklich psychologische Erste Hilfe leisten, indem man wirklich aufklärt, ne, die Leute einfach zu Wort kommen lässt und einfach nochmal vielleicht auch über die Familie quatschen lässt und was das für die bedeutet hat, ob sich irgendwas geändert hat. Ne? Also wirklich eher an der Oberfläche bleiben, weil wenn man zu sehr in die Tiefe geht, ist das tatsächlich eher schädlich als fördernd, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ja, total spannend, wie da natürlich dann auch so, ich sag mal, psychologisches Fachwissen und der State of the Art, wie man eben heute arbeitet, zusammenkommt eben mit dann wieder dieser spezifischen Situation. Und ich erinnere mich dabei daran, das war in einer anderen Podcast-Folge mit dir, die ich sehr empfehlen kann. Da ging es war mehr so True Crime-mäßig. Ist eigentlich gar nicht mein Format, war an der Stelle aber richtig spannend, eine Leiche und ein Schiff. Und da hattest du erzählt, oder eine Leiche auf dem Schiff, ich weiß nicht noch, darum geht's aber gar nicht, sondern du meintest ja, ihr habt auch Priester beispielsweise in eurem Team, weil viele Menschen auf dem Schiff total religiös vielleicht auch sind und sich dann eher einem Priester oder einer geistlichen Person öffnen als jetzt einem Psychologen an der Stelle.
Genau, ne? Richtig. Da geht es auch um, und das ist uns auch bei MHSS ganz wichtig. Da geht es um, ja, also A geht es darum, ja, erstmal kulturelle Unterschiede so und dann auch um Kulturpsychologie und auch vielleicht auch kulturspezifische Syndrome und auch natürlich dann ganz normal vielleicht Menschen, die etwas religiös oder sehr religiös sind, dass man die auch dort abholt, dass man das erkennt. Wo sind meine Grenzen vielleicht als westlicher Psychologe? Ja? Vielleicht brauche ich da einen Psychologen aus den Philippinen oder aus Indien, aber dann vielleicht brauche ich dann eher einen Priester, der da mit denen, also ganz wichtig beinahe, nur damit alle Bescheid wissen, das ist vielleicht auch gar nicht so, das wissen vielleicht auch viele nicht. Bei manchen Kulturen, wenn da jemand stirbt, aus welchen Gründen auch immer, ja, meiden die oft das Zimmer, die meiden oft auch den Gang, die meiden vielleicht auch die ganze Etage, die Flur, so das ganze Deck, wo immer das auch passiert ist. Ja. Und da ist es wichtig, dann einen Priester tatsächlich zu holen, damit A, so wie ich es verstanden habe, ich hatte mich da ein paar unterhalten mit den Leuten, die das machen, mit Weihwasser, ja, wenn man in manchen Fällen gesäubert wird, ja, so eine Spiritual Cleansing, so eine spirituelle Säuberung, dann wird gebetet in der Gruppe, dann auch mit den Einzelnen gebetet und dann ist das auch okay, dann ist der Spirit released, also dieser Geist des Menschen, die Seele darf dann weiterziehen und vorher gibt es tatsächlich Halluzinationen, also die Menschen hören dann Stimmen von dem Verstorbenen oder die hören dann irgendwie auch, die spüren den Menschen auch, dass er noch da ist und genau, das ist aber ganz normal, das ist nichts, was man da großartig diagnostizieren soll, sondern das ist ein Teil von deren Kultur dann umzugehen. Das muss man auch wissen. Ja. Deswegen arbeiten wir auch mit ganz vielen Psychologen auf der Welt zusammen, die aus diesen Orten kommen, die das wissen und die uns das erklären können. Also wir lernen auch wöchentlich, würde ich fast schon sagen, über diese Dinge mehr und mehr.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, finde ich maximal spannend. Ich habe jetzt gerade diese andere Podcast-Folge mit dir erwähnt, vielleicht für alle Hörenden ganz kurz. Ich tue einen Link in die Shownotes. Kann sein, dass es irgendwie Interesse daran gibt, dann muss man nicht selber Recherche betreiben. Das nur nebenbei. Jetzt mal zu diesem spezifischen Fall in Italien. Ich stelle mir das ja total krass vor. Ich meine, ich bin da, musste halt eben langfahren und werd beschossen. Ich wurde noch nie in meinem Leben beschossen. Stelle ich mir schon ziemlich intensiv vor. Wie lange ist das her und wie lange warst du dann auf dem Schiff dort?
Das müssten jetzt, wir haben jetzt im Mai, ne? Das, ich glaube 7 Wochen.
Okay. Krass, das ist schon.
Genau,
schon
also 2 Monate circa, ja, im Mai. Ja, genau, richtig. Wie kann man sich das vorstellen? Also, ich möchte das so, ich versuche das jetzt so zu erklären, dass wirklich alle folgen können, so ein bisschen, ne? Also, das ist, erstmal ist es schockierend. Ja, man weiß erstmal gar nicht, was so richtig passiert. Es ist ein riesengroßer lauter Knall, es wumst, ja, die Wände vibrieren, man weiß erst gar nicht so richtig, was passiert, aber man hat ganz viel Angst, man weiß, irgendwas stimmt nicht, so, ne? Das ist ja die erste Reaktion des Körpers erstmal, ne, so eine Art so Schockhaltung, so ganz normal, automatisch. Und dann, ja, die wissen ja auch, in welchen Gewässern die unterwegs sind. Die hatten auch eine Escort, die hatten tatsächlich ein Kriegsschiff, was mit denen gefahren ist. Und eigentlich die beschützen sollte, hat es aber nicht gemacht. Und dann wird der Alarm ausgelöst, dann muss man in diesen sicheren Raum. Es ist entweder, ja, gibt es einen sicheren Raum, so eine Art Citadel oder so eine Art sicheren Raum, die dann dafür gemacht ist, oder die müssen dann in den Flur, da wo die Treppe ist, genau, und dann warten. Und dann kommt natürlich diese riesengroße Hilflosigkeit, wirklich, dann wird sie wirklich präsent, weil man kann ja wirklich gar nichts machen, außer warten und hoffen, dass man nicht erwischt wird. Ne? Genau.
Irre.
Und allein diese Gefühle mal wirklich nachzuvollziehen, zu verstehen, sind ja, das dauert. Ne? Und der Körper reagiert, die Psyche reagiert und dann danach kommen natürlich auch ganz andere Gefühle hinzu. Ja, dann hören die Familien darüber in den Nachrichten und die sind natürlich unglaublich also die macht sich unglaublich viele Sorgen um die Seefahrer, werden die angerufen. Dann versuchen die Seefahrer, die natürlich zu beruhigen, aber gleichzeitig sind die Seefahrer ja auch noch unruhig. Also das ist eine interessante Dynamik, die dann stattfindet. Ne? Also das ist tatsächlich etwas, was man nicht vergessen darf. Also die Familiendynamik kommt dann auch noch hinzu. Und die Seefahrer, die sowieso schon beunruhigt sind, versuchen die dann zu beruhigen.
Ja, genau. Wow, ey. Ich finde es so beklemmend, alleine dir zuzuhören, ne? Und ich meine, ich sitze jetzt hier sicher in meinem Zimmer und ist alles okay. Das finde ich echt super beeindruckend. Wir reden gerade viel über so die besonderen Herausforderungen für die Menschen, die du dann betreust. Ich würde gerne einmal den Blick auf dich dabei werfen. Das ist ja auch für dich eine total intensive Geschichte, beispielsweise, wenn du. Ich stell's mir mal so vor, du kriegst jetzt nachher einen Anruf und dann heißt es, hey, hier ist was passiert, ne, ungefähr Kragenweite von dem Ding in Italien und dann, keine Ahnung, packst du deinen Koffer und fährst los. Das ist ja auch wahrscheinlich nicht jetzt so detailliertes Briefing, weil ich meine, die Infos, die du bekommst, können ja nur von den Leuten sein, die da in einer akuten Situation sind und vielleicht, ja, Sachen einfach fetzenweise schildern oder. Und so, das muss ja auch für dich total krass sein, oder? Wie ist das? Also die Herausforderung für dich stelle ich mir dabei aber auch mal ganz schön enorm vor.
Total, total. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, du hast mir eine Frage geschickt, wie zu deinen ganzen Folgen, so wie können wir Heilung in die Welt tragen? Ja, ich glaube, das hat genau damit zu tun. Also erstmal, das Briefing ist ja meistens kurz oder nicht, gar nicht da. Man weiß nur, was passiert ist und man weiß ja gar nicht, wie es denen geht so richtig, weil man, das kriegt man erst mit, wenn man da ist. Ich glaube, erstmal geht es darum, dass man muss selbst halt sehr, sehr aufgeräumt sein. Ich versuche sehr viel auf mich zu achten, ja, was nicht immer klappt, bin ich ganz ehrlich, aber meistens schon ganz gut tatsächlich. Also es wird besser. Ja, ob das jetzt Qigong ist oder ob ich meditiere oder ob ich laufen gehe. Ja, das sind Dinge für mich, die ganz wichtig sind, weil ich bin ja dort und muss diese Schwere, ja, diese Dunkelheit muss ich ja auch halten können, ja, und für die Leute auch mit. Und dafür muss ich ja selbst auch bereit sein, ruhig zu sein, ja, und innerlich auch so ein bisschen ausgeglichen, weil das ist ja auch viel, was immer, das macht ja auch was mit einem, ne? Und was macht das mit mir? Also klar, ich mache das manchmal sehr traurig, manchmal macht mich das auch depressiv zum Teil, ja, wenn ich danach bin und denke, wow, krass, dann muss ich wieder mehr arbeiten, weil ich am nächsten Tag dann wieder hingehe, ne? Nur, ich erlaube mir, dass diese Gefühle hochkommen, ja, in dem Setting behalte ich sie eher für mich und arbeite mit dem Menschen vor mir, weil das ist wichtiger. In anderen Settings, im therapeutischen Setting, erlaube ich mir sozusagen anderen Menschen diese Gefühle zur Verfügung zu stellen, damit die sehen, ach, das macht ja was mit ihm. Genau, ich bin erstmal Mensch, dann Therapeut. Ne? Und das hilft auch manchen Leuten zu sagen, ah, ne? Bei manchen Patienten zum Beispiel, oh, ich habe diese Geschichte schon so oft erzählt, ich fühle da selber gar nicht so viel, aber jetzt, wo du sagst, dass das dich sehr berührt, das hat mich schon damals sehr berührt. Ja, das kann ja auch eine Intervention sein. Das kann auch sein, dass durch das, was ich fühle, die Patientin merkt, oh, da geht ja einige, das ist ja doch mehr, als ich dachte. Ich habe mich da ein bisschen davon abgekapselt. Das macht viel mit mir, klar. Und aber gleichzeitig, diese Frage finde ich so interessant. So, ich habe, die hat mich so ein bisschen begleitet. So, wie können wir Heilung in die Welt tragen? Und das ist jetzt sehr persönlich, was ich jetzt sage. Das hat jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen Forschungen zu tun, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass Heilung immer zusammen passiert. Ja, auch wenn du Therapeut bist, auch wenn ich auf dem Schiff bin, da gibt es irgendwas, was zusammen passiert. Ich merke das, ja, weil bei meinem Bereich sind es kleine Fortschritte, die ich so schön finde. Ja, wenn der Seefahrer sagt, weißt du, Charles, ich weiß nicht, was passiert, aber ich fühle mich ein bisschen leichter. Irgendwie ein bisschen besser. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich so, das ist stark. Das ist ein guter Anfang. Und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht dieses ungesunde Ego erlaubt zu sagen, ich bin so cool und so toll, hab das geschafft. Sondern das gibt's natürlich auch immer wieder. Und man sagt so, oh ja, da muss man wirklich aufpassen. Aber nee, meistens merkt man, also merke ich, es ist eine wahrhaftige und ehrliche Freude darüber, dass es diese Menschen besser geht, ja. Gar nichts mit mir zu tun unbedingt, ja. Ich biete ja nur den Raum an, dass gewisse Sachen sich lösen können, ne? Manchmal reicht's ja auch, dass ich nur da sitze, ne? Und der Mensch ist erlaubt sich so einmal in die Traurigkeit reinzugehen, einmal zu weinen. Oder dass ich etwas normalisiere und der Mensch sagt, oh, das ist also normal. Puh, ich bin also nicht verrückt. Nein. Ja. Das hört sich banal an, ist es aber nicht. Also es ist unglaublich wichtig und diese Freude, die ich empfinde, ja, dieses wie schön, ja, das, da bin ich auch irgendwie verbunden mit dem Menschen und diese Verbindung, das heilt mich auch ein bisschen, weil diese Schwere, die ich empfinde, die wird auch leichter dadurch. Ja. Das heißt, ich habe das starke Gefühl, wenn wir Heilung in die Welt tragen, eine unglaublich tolle Frage, wunderschöne Frage, die du gestellt hast, das ist immer zusammen, ob das im Kontakt mit dem anderen Menschen ist, ob das im Kontakt mit der Natur ist, mit Sträucher, Bäumen, Wiesen, Bergen, Feldern, Wäldern, ist egal. Das muss zusammen passieren. Das ist ein Das ist eine ständige Wechselwirkung. Und wenn wir uns angucken, was von ganz Anfang an passiert ist Kommunikation. Ja, ob das Zellen sind, die kommunizieren, ob das wir sind oder ob wir mit der Umgebung kommunizieren. Ja, es ist immer ein Hin und Her. Und das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, das vergessen viele. Macht das Sinn?
Ja, das macht für mich maximal viel Sinn. Und ich möchte, was du gerade gesagt hast, einfach eben würdigen, indem ich nicht die nächste Anschlussfrage stelle, sondern genau das jetzt hier einfach gerade sage. Schön. Weil mich das erreicht und weil mich das berührt. Und diese Meta-Frage, wie können wir Heilung in die Welt tragen? Und deswegen hatte ich auch so wahnsinnig große Lust auf dieses Gespräch mit dir, weil ich finde, dass du einfach auf eine total tolle und schöne Weise Heilung in die Welt trägst, durch deinen Job und durch diese ganz spezifische Arbeit. Und auf der anderen Seite natürlich, was du sagst, was in Beziehung kaputt gegangen ist, kann vor allem auch in Beziehung heilen. Und das Schöne ist, es muss nicht die Beziehung mit demselben Menschen sein. Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie angeschossen werde auf hoher See, dann muss ich mich nicht mit den Piraten oder sonst wem da hinsetzen und erstmal so, ne, totaler Quatsch, ne? Aber da ist ja trotzdem auch in Beziehung mit anderen Menschen was passiert und was kaputt gegangen und ne, in Beziehung mit anderen Menschen. Und in dem Moment hast du ja auch so schön gesagt, also ne, du bietest ja nur den Raum dafür an. Das ist schon aber auch ein ziemlich großes Angebot, weil du ja auch, finde ich, ne, und man muss das gesamte Paket sehen, die Belastungen für dich dort sind ja auch erstmal da und in gewisser Hinsicht auch enorm. So, und ja, ne, du bietest dann Raum und Resonanzfläche an, dass da ja einfach wieder Heilung passieren kann. Das ist das kann man an der Stelle wirklich nicht hoch genug hängen. Und deswegen möchte ich das an der Stelle einfach einmal würdigen. Ja.
Schön. Ja, danke. Nee, absolut. Also, es ist komisch, ne? Die schönsten Sachen sind wirklich die sehr simplen Sachen. Es kann natürlich schnell komplex werden, wenn du da mit solchen Traumata in Berührung kommst, aber ja, die simplen Sachen sind am Ende doch die Sachen, die dann am stärksten wirken, habe ich das Gefühl oft. Und das ist schön.
Ja, ja, das ist total schön und einfach so, also vielleicht ein bisschen ab vom Thema, aber es passt irgendwie an der Stelle. Diese simplen Sachen sind die am stärksten wirken. Unser Leben ist häufig und unsere Welt ist ja so schnell und so komplex und so irre, dass wir häufig nicht hinterherkommen. Und was mir total oft hilft, ist einfach, um mit mir besser und mit dem Leben besser klarzukommen, Komplexität zu reduzieren. Ja? Also vielleicht eine Sache weniger machen als eine Sache mehr machen, Freude in den einfachen Dingen finden. Letztens habe ich verkackt, da bin ich lang gegangen, irgendwo wollte an der Blume riechen, hat total eklig gerochen. Egal. So, ne? So, ne? Das sind aber einfach die Sachen, wo du halt nice in Resonanz treten kannst.
Ja.
So mit der Natur auf eine ganz einfache Weise. So, oder ich bin gestern mit meinem Bruder auf eine Birke geklettert. War der Hammer. Ja, das war richtig gut. Und das sind so die Sachen, die wirklich nachhaltig sind, finde ich, häufig. Und deswegen daran nochmal eine Ode. Und vielleicht ist es auch ein ganz guter Moment, um so einen Bogen zu spannen. Ne, auf der Metaebene, wie können wir Heilung in die Welt tragen? Und wie gesagt, ne, ich finde da dein Einsatzgebiet und dein Professionsgebiet so super spannend wegen dieser verschiedenen Faktoren, die wir schon benannt haben. Ne, du hast mit ganz intensiven, außergewöhnlichen Situationen zu tun, mit Menschen in einem extremen Szenario, begibst dich selber in ein extremes Szenario, in einer der ältesten Branchen der Welt, die warum auch immer vielleicht jetzt als mehr oder weniger letzte Branche oder eine der letzten Branchen so mentale Gesundheit mäßig erschlossen wird, mal in Mangel eines besseren Ausdrucks.
Nee, absolut.
Und das finde ich hat auch in mir so ausgelöst oder finde ich total schön, an der Stelle so den Blick mal zu weiten und gerne auch an alle Menschen, die zuhören. Was gibt es denn so für Bereiche, die vielleicht total offensichtlich sind, so ne, in meinem Leben, wo ich vielleicht auch Einfluss nehmen kann durch, was weiß ich, ne, einfach schlichtes Aufmerksamsein, aktiver werden, zuhören. Ich muss auch nicht immer ausgebildeter Therapeut oder so, glaube ich, sein, um Heilung in die Welt zu tragen. Ja. Ne, das mal dazu, ja. Aber ne, einfach so zu schauen, Schifffahrt, okay, das ist eigentlich sau offensichtlich, warum ist da nie wer drauf gekommen? Und vielleicht gibt es ja auch in den Leben und Kontexten von Menschen, die hier zuhören, Bereiche, die eigentlich sau offensichtlich sind, wo man vielleicht auch durch, wir haben ja gerade schon gesagt, die einfachen Sachen haben häufig eine richtig nachhaltige Wirkung, ne, wo man dadurch einfach, ja, durch ganz einfache Sachen einen richtig tollen, nachhaltigen Effekt auslösen kann. Das finde ich, ist schön, einfach als Frage in den Raum zu stellen, ohne natürlich hier eine Antwort geben zu können. Aber ich mag einfach so diese Perspektive einnehmen oder darauf hinweisen.
Das ist eine super gute Frage. Und ich werde sie mal einfach von meinem Leben, also von meiner persönlichen Leben aus beantworten.
Ja, gerne.
Ich kann natürlich auch ganz viele Studien und so dazu, aber ich finde es besser. Ich erzähle erstmal von mir. Okay, und dann kann ich auch Studien geben, wenn du sie haben oder darüber erzählen hast, welche.
Immer gibt. Gerne. Studien sind super.
Also, genau, ich fange mit der Schifffahrt an, weil wir ja im Thema sind. Da gibt es oft so Resistenzen, sagen so, oh, wie könnt ihr in dieser Branche arbeiten? Die beuten Menschen aus und das ist alles so negativ und alles so schlimm für die. Und das ist erstmal alles negativ. Aber gleichzeitig brauchen diese Menschen ja Hilfe. Und wenn man sich nur über etwas beschwert oder aufregt oder irgendwie ne, eine Energie entgegenbringt, die einfach nicht förderlich ist und keine Lösungen kreiert, dann leiden die Menschen ja weiter. So. Mhm. Und wenn man das jetzt auf sich bezieht, das habe ich bei mir auch gemerkt, so, welche Dinge sind jetzt resistent bei mir, wo habe ich Angst zum Beispiel, ne? Also A, man kann eine Heilung in die Welt tragen, indem man sein Herz aufmacht. Das hört sich erstmal so ein bisschen spirituell an, das ist aber gar nicht spirituell, sondern es hat damit zu tun, ja, dass man anstatt, also jeden Tag, habe ich auch anstatt, wenn man Richtung Angst, anstatt eine Entscheidungsangst trifft, eher sich fragt, habe ich gerade Angst, irgendwas zu machen? Mache ich es deswegen so? Was wäre eigentlich die richtige Entscheidung in Sachen Liebe? Und Liebe im Sinne von, was tut mir gut? Was ist eigentlich das, was ich möchte, was sich richtig anfühlt und womit ich mich gut fühle? Ja, weil wenn ich immer wieder Entscheidungen treffe, die es nicht gut anfühlen, wird es mich mehr und mehr belasten. Also dieses Herz öffnen, ja, und dieses, und ganz wichtig auch in der heutigen Zeit, das Normalisieren von menschlichen Emotionen. So. Egal, wo ich hingucke, gibt's immer die besten Bilder, die besten Videos, immer gut gelaunte Menschen, denen geht's immer super. Und das ist einfach nicht realistisch. Das gibt's nicht so. Das Leben und unsere Gefühle sollten nicht gut und schlecht sein, sondern Gefühle sind wundervoll und die ganze Zeit da und sie haben einen sehr wichtigen Auftrag, und zwar uns etwas beizubringen. Ob das Depression ist, ja, ob das Heiterkeit ist, ob das Furcht ist. Erstmal sollen wir vielleicht mal gucken, anstatt das sofort wegzumachen oder irgendwie zu jemandem hinzulaufen und sagen, ich bin depressiv, das kann nicht normal sein. Doch ist es. Genauso wie sich ne, das hier die Saisons, ja, Sommer, Herbst, Winter, ja. Genauso ist es bei uns, dass diese Gefühle haben eine Funktion. Und dieses Überdiagnostizieren, dieses ständige, oh ja, ich bin ja nicht mein Best Self, ich muss besser werden. Und das kann ja auch so eine Art ungesunder Auftrag sein, zu sagen, ich muss heilen. Und wenn ich heilen muss, kann ich ja gar nicht heile sein. Und das ist ein großer Trugschluss, denn fang doch erstmal mit einer simplen Sache am Tag an, die sich gut anfühlt für dich. Weil wenn wir dieses Mindset haben, ich muss heilen, ja, sind wir, und das nennt sich Waiting to Start Living Syndrome. Also ich muss warten, bis ich wirklich leben kann. Ich kann glücklich sein, aber erst in der Zukunft, wenn ich geheilt bin. Jetzt geht das nicht. So, und das hält uns halt in dieser ungesunden, vorausschauenden Denkweise, wo wir eigentlich dann nie ankommen, weil die Zukunft ist ja nicht jetzt. Und ich glaube, es wäre gesund, einfach zu sagen, ich bin menschlich, ich habe Fehler, ich mache Fehler, ich fühle mich manchmal so, das ist auch okay. So. Einfach mal auf dem Boden bleiben, ja, die Kirche im Dorf lassen. Das ist ganz wichtig, weil die meisten wirklich dieses Heilungsthema wird so groß gemacht. Und jeder kann heilen bei sich, von sich aus, ne? Nicht alle, manche brauchen dafür Unterstützung, ja, absolut, dafür sind wir auch da. Aber viele können für sich aus heilen und viele können Heilung in die Welt tragen, indem sie einfach mehr Mitgefühl für den anderen haben. Denn wenn Leute wütend sind, krass reagieren, stark reagieren, hat das ja meistens mit denen zu tun, nicht mit dir. Ja? Und also, ich rede schon wieder zu viel. Was ich eigentlich sagen wollte, war, Kirche im Dorf lassen. Manche Tage sind gut. Manche Tage sind weniger gut. Manche Tage sind scheiße.
Und das ja, ist okay. Das ist genau diese Simplifizierung, die häufig so gut tut. Und was du gerade, ich habe ein paar Anknüpfungspunkte. Ich gehe mal von hinten nach vorne durch. Mitgefühl, ne, für andere voll gut und voll viel auch für sich selber, ne? Ich kann, weil ich muss bei mir anfangen, ist meine persönliche Haltung oder ich glaube, ich bin davon auf jeden Fall überzeugt. Wenn ich Mitgefühl für mich habe, dann kann ich auch richtig viel Mitgefühl für andere haben. Genau. So, ne? Dieser Punkt. Und auch, was du gerade gesagt hast, ne, mit lass die Kirche im Dorf, manche Tage sind gut, manche sind schlecht, manche sind scheiße. Versuch's morgen wieder, ist okay. Ne? Und hier hatte ich gerade einen Impuls, der total spannend ist. Da kommen nämlich zwei, ich sag mal, zeitgeistige Themen für mich zusammen. Das eine ist eher zeitgeistig, nämlich Heilung ist zurzeit, ne, Mental Health, Heilung, das ist populär, vielleicht fast pop kulturell populär, so in, total, ich sag mal, in den letzten Jahren. Und worin ist das eingebettet? Ja, so in was für eine Art von System, und ich will jetzt hier keine Systemkritik oder so üben, aber wir leben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten schon ziemlich in dieser einer Art Leistungsparadigma. Ja, also es muss immer alles besser, schneller oder größer oder was auch immer werden. Es muss alles irgendwie gesteigert werden. Und hier stoßen wir an eine Paradoxie oder es ist fast eine Perversion, dass ich Heilung aus dem Leistungsparadigma heraus betrachte. Und mit so einem Anspruch dann an mich selber beispielsweise rangehe oder vielleicht damit sage, ja, okay, ich, ne, weiß nicht, richte mein Schaffen für andere jetzt danach aus. Aber das funktioniert, also ich glaube, so für Heilung brauchst du voll viel Langsamkeit und voll viel Selbstmitgefühl und ja, auch Mitgefühl für andere und die Welt. Und dann eben mit so einem, dieses Leistungsparadigma für mich hat, wenn ich da reinspüre, das hat ein sehr getriebenes Gefühl, eher Enge, nicht viel Zeit, schnell heilen. Nein, das funktioniert nicht. Und das ist einfach so was, was in mir da gerade so voll hochkommt. Das ist, irgendwie, das ist schwierig. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz.
Es gibt halt wenig, wenn du dir, es ist interessant, guck dir mal die eher ungesunden Trends an. Ja, und guck dir mal an, was so, wie die Leistung sein soll laut Gesellschaft. Ja. Und dann vielleicht auch gewisse, du siehst halt selten einen Coach, der sagt, ich mache dich weniger effizient und einfacher. Ich zieh dich mal ein bisschen zurück, bring ein bisschen Ruhe rein. Vielleicht merkst du dann, dass diese Art von Output nicht gesund ist für dich. Vielleicht wächst du sogar deinen Job. Das gibt's ja nicht so oft. Es gibt eher so, ich mache dich besser, stärker, größer, erfolgreicher.
Klar. All das.
Nee, was du sagst, ist schon ganz richtig. Also es gibt einen eher ungesunden Trend. Das kriege ich auch mit. Ich glaube, das kriegt jeder so ein bisschen mit. Ja, und das ist ja auch diese, ich habe das Gefühl auch, es sind gesellschaftliche Aspekte, wir wollen jetzt nicht systemkritisch werden, aber es sind gesellschaftliche Aspekte, die einen vielleicht dann eher krank machen. Ja? Ich habe ja auch viele jetzt in der Vergangenheit gehabt, Patienten, die dann, also Menschen, die zu mir gekommen sind, die einfach völlig erschöpft waren, weil sie zu viel gemacht haben. Ne? Ob du jetzt Burnout nennst, was ein moderner Trend ist, ist okay, ich würde es anders nennen, aber die haben zu lange zu viel gemacht und dieser chronische Stress hat dazu geführt, dass sie körperlich und seelisch dann K.O. sind. Ne? Weil der Körper sagt, ich ziehe jetzt lieber die Reißleine, ja, weil so geht das nicht weiter. Und genau. Und wenn man mal anguckt, was sind denn, das Interessante ist, wenn du mal wirklich, wenn du dich wirklich mit der Zukunft der Psychotherapie, der Psychologie beschäftigst, guck dir von mir aus die besten Unis an, guck dir die besten Leute an, die gerade forschen. Was ist da denn gerade Trend? Genau das Gegenteil. Weil alle reden von AI und Künstliche Intelligenz wird Therapie übernehmen, aber eigentlich die ganzen guten Forschungen, wo, und ich meine mit guten Forschungen, die wirklich tolle Resultate gerade erzielen, sind alle Ekotherapie naturverbunden. Ayahuasca, Psilocybin. Die ganzen Sachen aus der Natur benutzen, um Menschen zu helfen, ne? Hypnotherapie. Zurück zur Natur. Therapie in der Natur machen. Also alles eher entschleunigt, zurück zu den Wurzeln, wo man so ein bisschen, ja, zu sich kommt, besser ankommt. Ist auch spannend, weil, ich will jetzt nicht zu lange davon reden, weil es ein neues Thema ist, aber ich hatte eine wunderschöne Therapeutin, ich habe leider ihren Namen vergessen, aber die macht auch Ekotherapie und die hatte so einen tollen Patientenfall geschildert, wo sie durch die Natur gegangen ist und sehr schwierige Familienkonstellationen hatte. Und naja, erstmal zum Verständnis, die Natur ist halt kein klinischer Raum. Da sind nicht perfekte Ecken und Kanten und perfekte Möbel und schöne Blumen in der Vase, sondern die Natur ist dreckig, sie ist chaotisch, sie ist auch ein bisschen verrückt und gleichzeitig gibt es nicht nur Chaos, sondern auch Order, ne? Also ist Ordnung, aber diese Ordnung ist halt nicht unbedingt sofort erkennbar. Und dort können Patienten manchmal so eher dann sich, das ist interessant, so da war eine Tochter, die konnte sich gar nicht emotional ausdrücken und der Mutter erklären, aber dann hat sie ein Eichhörnchen, glaube ich, gesehen und dann gesagt so, ey, du bist so wie das Eichhörnchen, Mama, du bist viel zu schnell, du bist kurz sichtbar und dann bist du wieder weg. Und dann habe ich das Gefühl, dass du gar nicht da bist und dann bist du wieder in der Baumkrone, wo ich gar nicht hinkomme. Und das war zum ersten Mal, also das ist nur ein Beispiel, aber es gibt andere Möglichkeiten in der Natur, weil sie viel mehr mit unserer menschlichen Natur verbunden ist, logischerweise auch wieder herkommen, weil sie einfach nicht so perfekt gerade klinisch ist. Und diese ganzen neuen Therapieformen, die gehen eher in diese Richtung. Ja, und deswegen, Leute haben mich gefragt, hast du nicht Angst, dass KI die Psychologie komplett übernimmt? Ich so, nee, ehrlich gesagt nicht, weil wir eher in die andere Richtung wieder gehen. Zurück zu den Wurzeln. Und KI hat seinen Platz und wird mit Sicherheit auch hilfreich sein, ne? Keine Frage. Aber die Trends sind eher in die andere Richtung, was auch, glaube ich, ganz gut ist.
Wow, ey, ich habe das Gefühl, wir müssten eigentlich, also das wäre wahrscheinlich für jetzt, wäre der Rahmen zu viel, aber Heilung im Kontext Natur, dazu können wir gerne, also ich spreche die Einladung so herzlich gerne aus, also darüber können wir gerne nochmal reden.
Das finde ich, ja, find ganz wichtig.
Vielleicht einfach nur mal aus, also wirklich einfach nur aus privatem Interesse und stellen wir gerne auch zur Verfügung, wenn es öffentlich einsehbar ist. Aber wenn du dazu Studien hast, ich habe gerade das Stichwort Ekotherapie mir notiert. Ich finde es unfassbar spannend und ich liebe das auch gerade. Ich muss es mal an der Stelle sagen, das ist, finde ich, für mich so schön, diese Aufnahme jetzt gerade zu machen, weil es genau diesen wissenschaftlichen Anspruch, mit dem ich Humans Are Happy auch gestartet habe und angehe, dem total gerecht wird und gleichzeitig einfach dieses zutiefst verbundene und menschliche einfach dabei rauskommt. Und ich finde das ja, dann ist es ja die Krone, das auch noch so in wissenschaftlicher Spitzenforschung quasi validiert zu bekommen, was auch immer für eine Legitimation dahinter steht. Aber ne, dann, ja, ich finde es wirklich, wirklich, das ist toll. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Nur als ganz kleines Beispiel jetzt zum Beispiel. Ja. Die Studie wurde in Dänemark und Teilen Nordeuropas gemacht, Skandinavien, wo sie gezeigt haben, dass Patienten nach Major Surgery, also nach großen
Operationen,
wenn die nur ein Fenster hatten mit Parkblick oder ins Grüne oder Bäume gesehen haben, die sind schneller genesen als Menschen, die auf eine Betonbank geguckt haben. Ja. Da gibt es auch Studien von Leuten, die in der Nähe von Parks wohnen, in Städten, mit geringeren Krebsrisiko und geringeren Krebsvorkommen, glücklicher sind, sozialer sind, sich öfter in Verbänden treffen. Da gibt es viele Sachen zu und das zeigt einfach, dass, ja, und man weiß ja auch, dass unser Stress-Response, also dass wir unser Stress sich wirklich messbar verringert, wenn wir in der Natur sind, 20 Minuten, 40 Minuten Das macht was mit uns. Ob es der Vogelgesang ist, ob es das Grüne ist, das muss noch erforscht werden. Aber das alles, das wirkt auf uns und macht was mit uns. Ja, und, ja, ist auch eigentlich logisch.
Es ist eigentlich auch, ja, es ist total logisch. Ich meine, wenn, also wir sind ja Natur, wenn du so willst. Also wir bewegen uns mit unseren Körpern und unserem Geist häufig in total abstrakten und künstlichen Umgebungen. Du hast ja gerade gesagt, so die Natur ist kein klinischer Raum und was weiß ich, wir sind die ganze Zeit irgendwie jedes Staubkorn ist weggeputzt und so weiter. Aber im Grunde so, hier Fleisch und Blut und das ist Natur, also das ist auch, deswegen finde ich so geil an Meditation, es ist ja das schnellste zur Natur kommen, wie du nur kannst, wenn du dich auf dich selber so rumbesinnst. Ja, Hammer. Ich finde das so, so schön gerade, wie wirklich, kann ich nur nochmal sagen, einfach welchen Bogen wir hier gerade spannen. Und ich mag da gerne auch fast schon so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Gerne mal diesen Bogen. Wir haben jetzt ja das sehr groß gerade gemacht. Natur, das ist ein großes Feld und Schiffe sind weit draußen und alles sehr abstrakt, vielleicht auch für Menschen, die jetzt zuhören. Und dann hast du eine Sache vor ein paar Minuten gesagt. Das möchte ich als Stichwort nochmal aufgreifen, nämlich das Waiting to Start Living Syndrome. Weil ich glaube, das ist eine Sache, da bin ich ganz, ganz schnell wieder beim Individuum, also wenn ich, in mir löst es mindestens mal eine Resonanz aus, während wir jetzt sprechen und jeder Mensch, der zuhört, kann sich gerne mal fragen, kommt mir das irgendwie bekannt vor? So, ne? Und da vielleicht einfach nochmal drauf zu schauen, wie kann ich, also wenn wir dieses Stichwort Waiting to Start Living Syndrome mit unserer Grundfrage dieser Folge, nämlich wie kann ich Heilung in die Welt tragen. Wenn man das miteinander verknüpft, dann wäre vielleicht aus meiner Perspektive jetzt, oder vielleicht einfach nur als Möglichkeit angedacht, Start Living ist vielleicht ein ganz toller Ansatz, um erstmal Heilung, und wenn es bei sich selber angefangen ist, in die Welt zu tragen, weil dann gehe ich den ersten Schritt und das bedeutet, dann kommen Dinge irgendwie in Fluss, energetisch in mir, vielleicht biochemisch, aber auch psychologisch. Und damit kann ich, glaube ich, das war, eigentlich ist es so offensichtlich. Das war genau das, was ich meinte. Schifffahrt, eine riesige alte Branche. Das ist doch voll offensichtlich, dass man da was machen muss. Und dieses so waiting to start living. Ja, aber das kann nur ich. Und ich bin so nah dran an mir. Das ist ja eigentlich fast schon offensichtlich, da loszulegen und da Heilung in die Welt zu tragen. In sich, wenn wir Natur sind und uns selber heilen, dann heilen wir, glaube ich, auch die Natur um uns herum ganz gut. Und da können Dinge in Resonanz dann ja
100%,
ein bisschen ganzer werden.
Ganz bei dir, ja. Definitiv, ja. Also es fängt um simpel zu bleiben, es fängt bei der Atmung an. Ne? Ein, zwei bewusste Atemzüge am Tag. Das reicht schon. Bist du aber kurz bei dir. Es ist anstrengend, so schnell in diese Heilung rein zu katapultieren. Das fängt ganz klein an, mit der Atmung am besten einfach bewusst. Okay, da war ich kurz bei mir, kurz im Körpergefühl. Wie geht's mir gerade? Simpel, wirklich. Und dann das jeden Tag und weitermachen. Muss nicht so kompliziert sein.
Ja, das Ding ist, ja, ich finde, ich mag den Satz total gerne, es ist simpel, aber nicht einfach, weil du hast ja auch vorhin gesagt, es gibt eigentlich keine guten und schlechten Gefühle, ich bin komplett bei dir, aber manche Gefühle sind unangenehm, gerade die unangenehmen sind aber häufig richtig wichtig, weil die uns halt einen tollen Impuls und einen Hinweis geben, auf den wir hören dürfen,
Auch wieder die Natur, dieses unangenehme Aushalten. Manchmal regnet es halt, manchmal ist es kalt, das hält man aus, ja. Und genauso, das kann man ja auf der Makro- und auf der Mikroebene sehen. So, wenn es vielleicht mal kurz aushalten, was passiert denn dann, wenn ich es aushalte? Und nicht vielleicht wegdenke, wegtrainiere, wegtrinke, wegrauche, wegkaffiniere. Was passiert denn dann, wenn ich einfach mal kurz mit dem Gefühl sitze? Vielleicht geht es ja auch wieder weg, vielleicht löst sich's auf, vielleicht hat's ja auch, vielleicht realisiere ich etwas, was wichtig für mich ist, ja. Unangenehmes aushalten zu können, ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit, die ich das Gefühl habe, mehr und mehr verloren geht, weil wir so viele Quick Fixes haben. Ja, ist eine Pille
Unternehmenssprache. quick wins. Quick fixes, ja. Und damit sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich mag total gerne die Forschung von Peter Becker, der mal von, wo musst du in ein Meeting? Ich habe gerade das Teams-Ding.
Leider, ja. Ist jetzt gerade aufgepoppt. Ganz
recht. Okay. Wir machen eine schnelle Abmoderation. Oder musst du direkt rein?
Nee, ich habe noch ein paar Minuten. Alles gut.
Okay. Peter Becker, ganz kurz. Du hast nämlich einen Punkt angesprochen, Selbstregulation. Und ne, da mag ich von Peter Becker, der hat sehr bedeutende Theorien mal verglichen von unter anderem Freud, Menninger, Frankl, Fromm. Das sind Namen in der Psychologie, die man mindestens mal kennt. Maslow. Und hat diese ganzen wichtigen Theorien übereinandergelegt und hat drei Punkte heraus etabliert, wo die sich alle überschneiden. Und seine Frage war, was brauche ich für ein gelingendes Leben? Und es waren am Ende drei Punkte, nämlich die Fähigkeit, mich selber zu aktualisieren, die Fähigkeit, mich zu regulieren und einen Sinn in meinem Handeln zu sehen. Darauf hat er es runtergebrochen. Und mit dem, ja, ich finde es wirklich, das ist ein tolles Paket.
Richtig gut.
Ja, so, ne? Selbstaktualisierung, Selbstregulierung und Sinn. Und wo du gerade sagst, ja, das aushalten können, mit dem zu sein und die Fähigkeit dann, ne, oder und festzustellen, ich bin fähig, das zu spüren und auszuhalten. Mhm. Das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel für Selbstregulation. Und das ist ein wichtiger Schlüssel aus meiner Perspektive für ein gelingendes Leben einfach.
Ich würde eins noch hinzufügen. Punkt 4 wäre dann, über sich lachen zu können, sich nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, das kann auch nochmal Dinge auflockern und vielleicht ein bisschen leichter machen und das Leben nicht so ernst nehmen. Unsere Gedanken nehmen ja alles ernst. Und vielleicht ist es gut, mal über sich selbst lachen zu können.
Das nehme ich, das finde ich toll. Lass uns damit voll gerne schließen. Das nehme ich nochmal mit, weil ich das nehme ich so sehr an. Das nehme ich.
Ja,
ich auch noch
Kandidat dafür ausbauen. Weißt du, so, manchmal mache ich mir total und irgendjemand in meiner Umgebung sagt dann, Scheiß, machst dir jetzt voll Gedanken um. Und dann muss ich selber lachen, denke, ja, du hast recht, das ist eigentlich. Es gibt Wichtiges. Genau.
Mega gut. Ach, Charles, wir müssen dieses Gespräch an anderer Stelle von meiner Seite so gerne fortführen. Ey, ich habe sehr viel Spaß auf jeden Fall jetzt gerade und gehabt in der letzten Stunde. Und ich danke dir richtig doll, dass du hier warst. Ich würde gerne zum Ende, das mache ich manchmal in diesem Podcast, dir zwei kurze kleine Fragen stellen, die nochmal auf dich abzielen. Haben wir dafür noch kurz die Zeit? Mhm. Die erste Frage ist, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Uiuiui, jetzt kommen die tiefen Fragen. ein Buch wäre. Ich glaube, ich müsste dazu sagen, das Buch würde wahrscheinlich heißen, warum man Schüler und Lehrer zugleich bleiben muss. Ich glaube, das wäre es, glaube ich. Mhm.
Danke dir für die schöne Antwort. Okay, letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Uiuiuiui. Okay. Handle ich gerade aus Liebe oder aus Angst?
Charles, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Und wenn du magst, dann gehen die letzten Worte jetzt an dich.
Danke auch, Leo. Ach, ich glaube, wir haben schon so viel Schönes gesagt und du hast auch so viel schön zusammengefasst. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es da was zu ergänzen gibt, aber vielleicht, dass wir sollten einfach die Normalität der Menschlichkeit annehmen, ja, den Sommer und den Winter akzeptieren und emotionale Fluktuationen einfach zulassen, weil sie gehören zum Leben dazu. Und das wäre schon ein Anfang.